Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Infosendung vom Mittwoch, den 23. Mai, meine Damen und Herren. Heute mit Losglück und Rückblick. Fast zwei Jahrzehnte lang kümmerte er sich um die grosse Halle der Berner Reitschule. Ende Mai ist nun Schluss. Giorgio Andreoli blickt zurück auf eine bewegte, schöne und nicht immer ganz einfache Zeit.
Für mich war es der Reiz, mit den anderen Menschen, die mit eingestiegen sind, diesen Raum zu bespielen. Und da mussten wir uns von Anfang an überlegen, was ist dann die Alternative zu den anderen Räumen in der Reitschule, aber auch zu den anderen Räumen in der Stadt. Und die Alternative war eben eine sogenannte gedeckte Alment.
Lotterie bei der Richterwahl. Eine neue Initiative will, dass Schweizer Bundesrichterinnen und Bundesrichter per Los bestimmt werden.
Ein Los ist ein urdemokratisches Verfahren und da würde ich jetzt sagen, da sehe ich wenige Problematiken.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Rabe Info.
Zuerst aber kommen wir zu den aktuellen Nachrichten und die hat Salim Staubli für uns auf Lager.
In der Region Bern haben die starken Regenfälle der letzten Nacht vielerorts für Überschwemmungen gesorgt. Innerhalb von nur 6 Stunden fielen stellenweise bis zu 60 Liter Regen pro Quadratmeter. Bei der Feuerwehr und der Polizei gingen insgesamt über 50 Meldungen ein wegen überfluteten Kellern. Am Dienstagabend konnten sich über der ganzen Schweiz heftige Gewitter entladen, weil sich die Gewitterzellen über mehrere Stunden hinweg kaum verlagerten. Ausländische Personen, gegen die ein Strafverfahren läuft oder ein Urteil aussteht, können sich ihrer Strafe künftig nicht mehr entziehen, indem sie legal in ihren Heimatstaat zurückkehren. Das hat der Bundesrat heute an seiner Sitzung so beschlossen. Konkret bedeutet das, dass die Schweiz nun beim entsprechenden Heimatstaat ein Gesuch stellen kann für einen stellvertretenden Strafvollzug. Genauere Angaben darüber, wie die Änderung umgesetzt werden soll, liegen jedoch noch keine vor. Laut italienischen Medienberichten soll der aktuelle Premierministerkandidat Giuseppe Conte seinen Lebenslauf geschönt haben. Damit könnte sich die Ernennung einer neuen italienischen Regierung weiter verzögern. In seinem Lebenslauf gibt Conte an, dass er unter anderem an der renommierten New York University tätig gewesen sei. Eine Sprecherin der US-amerikanischen Universität konnte diese Angaben jedoch nicht bestätigen. Conte sei zu keinem Zeitpunkt Student oder Mitglied an der Universität gewesen. Der Juraprofessor wurde Anfang Woche von den Vorsitzenden der beiden rechtspopulistischen Koalitionsparteien Cinque Stelle und Lega als Premierministerkandidat nominiert. Der italienische Staatspräsident Mattarella muss die Nomination nun noch bestätigen. Von Deutschland aus sind erneut zahlreiche Asylsuchende nach Afghanistan abgeschoben worden. Nach Angaben der Behörden startete in Frankfurt am Main gestern ein Abschiebeflug mit rund 15 Menschen an Bord. Die Abschiebung von 2 weiteren Afghanen wurde in letzter Minute noch von einem Bundesgericht gestoppt. Rund 120 Menschen demonstrierten friedlich vor dem Flughafen und forderten einen sofortigen Abschiebestopp nach Afghanistan. Dazu aufgerufen hatte das Afghan Refugees Movement, eine Gruppe von Exil-Afghanen. In Afghanistan selbst sind gestern bei einem erneuten Bombenanschlag mindestens 16 Menschen getötet worden. Durch die Detonation wurden zudem Dutzende weitere Personen verletzt, darunter auch Kinder. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Hinter dem Anschlag werden die radikal-islamischen Taliban vermutet, ein offizielles Bekennerschreiben liegt laut den Behörden jedoch nicht vor. Seit Anfang des Jahres sind in Afghanistan bereits zahlreiche Bombenangriffe und Selbstmordattentate verübt worden. Insgesamt wurden dabei bereits mehrere hundert Menschen getötet. Und damit noch zum Wetter. Morgen Donnerstag ist es vielerorts recht sonnig, am Nachmittag sind vereinzelt lokale Gewitter oder kurze Schauer möglich. Am Abend ziehen aus Westen dichtere Wolkenfelder auf, es bleibt jedoch überwiegend trocken, bei Temperaturen von bis zu 24 Grad. Am Freitag ist es in der ganzen Schweiz dann sonnig und trocken. Am Nachmittag und Abend muss stellenweise mit Gewittern gerechnet werden. Tagsüber klettern die Temperaturen dabei auf bis zu 27 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wer immer in der grossen Halle der Reitschule etwas veranstalten wollte, wer immer diesen riesigen leeren Raum mit Leben füllen wollte, traf eher früher als später auf Giorgio Andreoli. 18 Jahre lang amtete Andreoli als Programmverantwortlicher, Organisator, helfende Hand und Anlaufstelle für Kritik. Ende Mai nun ist Schluss. Andreoli übergibt die Programmverantwortung an Nina und Lucius Engel. Wilma Rall warf mit ihm einen Blick zurück auf bewegte Jahre in der grossen Halle der Berner Reitschule.
Giorgio Andreoli, 18 Jahre lang umsorgten Sie die grosse Halle der Reitschule. Jetzt Ende Mai geben Sie diese Leitung weiter an Lucius und Nina Engel. Wie geht es Ihnen kurz vor dem Abschied?
Es geht mir eigentlich gut. Es war ja eigentlich von mir aus geplant, dass ich eigentlich mal eben nach dieser Zeit auch aufhöre. Ich wäre noch bereit gewesen, die Sanierung zu machen, aber es hat sich dann anders entwickelt. Und klar, weil vieles möglich war in dieser grossen Halle, viel entwickelt wurde auch und auch eine sehr grosse Vernetzung. Und das war natürlich auch eine gute und auch schöne Zeit.
Sie blicken im Jahresbericht, im aktuellen Jahresbericht nicht nur auf das letzte Jahr zurück, sondern auf die ganze Zeit. Sie erwähnen da zum Beispiel das Konzert von Kraftwerk, die Veranstaltung Open Eyes, Balkanroute für Geflüchtete, die Märchenoper, das kalte Herz. Wenn Sie jetzt eine Veranstaltung herauspicken müssten, rückblickend, was wäre persönlich Ihr absolutes Highlight?
Das habe ich mich auch gefragt und gesehen, da habe ich Schwierigkeiten, weil ich denke, das Schöne und das Faszinierende war eben diese Vielfalt. Beispielsweise die Blinde Insel, die wir gemacht haben, aber eben auch diese Ausstellungen, die gesellschaftliche Themen aufnahmen. Aber eben dann auch mit dem Konzerttheater zusammenzuarbeiten und ihnen eigentlich einen Freiraum zur Verfügung zu stellen, für eben diese sozialkritische Oper zu machen, aber dann eben auch die Konzerte. Das war für mich das Faszinierende, oder diesen Raum zur Verfügung zu stellen. Also nicht nur ich. Ich war für die Programmation verantwortlich, aber es brauchte eben diese Vernetzung, es brauchte ein Betriebsteam, das das überhaupt ermöglichte.
Neben den vielen positiven Momenten gab es auch einige sehr schwierige Momente. Sicher zu erwähnen ist 2007, als ein seelender Neonazi einen Sprengstoffanschlag versuchte in der grossen Halle. Ich kann mir eben aber vorstellen, dass, wenn man die ganze Zeit anschaut, dass auch die fortwährende Kritik auch aus linken Kreisen vielleicht die Beschäftigte kritisiert wurde, hier vor allem die kommerziellen Anlässe, die grossen Anlässe in der grossen Halle. Teilweise gab es dort auch sogar gewaltsame Proteste während den Veranstaltungen. Im März zum Schluss hat das Kollektiv die Wohlstandsverwahrlosten die grosse Halle besetzt, aus eben diesen Gründen, weil sie eben zu kommerziell sei. Wie gingen Sie in diesen Jahren mit dieser Kritik um?
Ja, das war von der Geschichte war die grosse Halle immer wieder ein bisschen in der Kritik. Ich würde aber nicht sagen, dass jetzt die Linke diese Kritik inne hatte, oder, sondern es waren auch Kritik von Gruppierungen, die vielleicht eine andere Vorstellung hatten, wie die Reitschule gesamthaft oder wie die grosse Halle funktionieren soll, oder? Ich denke, das hat Platz, sofern sich man auseinandersetzen kann. Der andere Punkt wird es dann immer schwierig, wenn es mit Drohung oder mit Gewalt in Zusammenhang steht, weil da dann eine Auseinandersetzung dann schwieriger wird, oder? Ich denke, dass sich die grosse Halle, auch ich als Person, diesen Kritiken, diesen zum Teil auch Angriffen gestellt haben, versucht haben, sich zu erklären, oder? Und dann gab es so eben auch ein bisschen Stempel, oder? Eben so diese Kommerzialisierung. Ich denke, wir hatten eigentlich das immer klar kommuniziert, dass die grosse Halle auch durch grosse Anlässe eben sich querfinanzieren kann. Wir haben aber in den Mietverträgen eigentlich auch klare Rahmenbedingungen festgelegt. Die kann man natürlich grundsätzlich kritisieren, das ist klar. Aber es war eigentlich nicht möglich, dass einfach ein externer Konzertveranstalter oder jetzt ein Partyveranstalter einfach sein Zeug einfach nur so durchziehen konnte. Aber es ist natürlich klar, oder? Wenn die große Halle dann voll ist, ausverkauft, dann sind es 2300 Leuten. Und das wirkt natürlich anders, als man ein Clubkonzert hat mit 700, 800. Aber es war auf der anderen Seite auch ein Bedürfnis, dass man eben solche Grossveranstaltungen, gute Gruppen, die auch in die große Halle, in die Reitschule reinpassen, eben auch auftreten, oder?
Das Ziel war ja immer, die große Halle quasi als leeren Raum zu erhalten, den dann verschiedene Projekte, Ideen füllen können. Der Raum ist riesig und es hat praktisch keine Infrastruktur, die bereitgestellt ist. Also wenn man die Programmation zum Beispiel mit dem Dachstock der Reitschule vergleicht, ergeben sich da sehr große Herausforderungen. Was reizte Sie daran?
Das war kurz vor der Sanierung im 2000, wo ich dann in die große Halle eingestiegen bin. Ich war ja 25 Jahre eigentlich beim Kino in der Reitschule. Also ich bin jemand, der auch aus der Reitschule in diese große Halle eingestiegen ist. Dieser Raum war zum Teil einfach ein Lagerraum und zum Teil fand dann sporadisch und sehr unregelmäßig etwas statt. Und für mich war es der Reiz, mit anderen Menschen, die mit eingestiegen sind, diesen Raum zu bespielen. Und da mussten wir uns von Anfang an überlegen, was ist dann die Alternative zu den anderen Räumen in der Reitschule, aber auch zu den anderen Räumen in der Stadt. Und die Alternative war eben eine sogenannte gedeckte Alment, die eben sehr viel zulässt. Sobald es man dann mit einer Infrastruktur kommt und einer fixen Bühne, dann wird es wieder verbaut. Oder das war eigentlich so. Und da haben wir dann mal angefangen und mit der Vernetzung zusammen von diesen verschiedenen Institutionen, Gruppen, entstand dann eben so das Programm und möglichst diesen Gruppen eben diesen Freiraum zu geben. Und der Rhythmus für diesen Freiraum hat dann der Flohmarkt gegeben, oder? Jeden ersten Sonntag im Monat. Und da ist dieser Raum eigentlich für diesen Flohmarkt in Anspruch genommen, oder? Und dann wird er wieder leer, oder? Das ist vielleicht der Punkt. Und das Schwierige, denke ich, wo eigentlich noch heute schwierig ist, ist das so zu kommunizieren mit diesem Anspruch, eben dieser Raum der Möglichkeiten, dass das dann auch so wahrgenommen wird, oder? Und wenn man dann die Berichterstattung oder die Kritik von dieser letzten Besetzung nimmt, oder? Dann haben wir gesagt, da laufen Partys und die haben Eintritte und das ist schlecht. Punkt. Und da weiß ich auch nicht, da haben wir vielleicht etwas falsch gemacht, dass einfach von einem Teil nicht so wahrgenommen wird, dass eben doch viele unterschiedliche Sachen und eben dieser Anspruch, es hat eigentlich jede Gruppe oder Projekte oder Institutionen haben diese Möglichkeit, eben diesen Freiraum zu nutzen, aber über eine beschränkte Zeit.
Giorgio Andreoli, Sie haben vorhin gesagt, dass Sie von der Reitschule in die große Halle gewechselt haben, quasi. Also bis heute schalten und walten IKUR und große Halle weitgehend unabhängig, auch zusammen, aber weitgehend unabhängig. War da nie Ihr Wunsch oder die Idee da, dass diese beiden Institutionen zusammenwachsen?
Ich war ja eine Zeit lang im Kino und in der großen Halle, oder? Und für mich war das, man hat sich 1996 eigentlich entschieden, man macht einen eigenen Trägerverein. Da war eigentlich die IKUR mit einbezogen in diesem ganzen Prozess. War auch der Wunsch, weil man gesagt hat, dieser Raum ist sehr gross. Diese Vernetzung mit anderen Institutionen und so weiter, das war der Gedanke und hat das dann so entschieden und so aufgegleist. Und ich habe das geschrieben im Jahresrückblick und eben so den Rückblick über die ganze Zeit. Ich habe geschrieben, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Und so habe ich das immer auch verstanden. Und ja, es gab Auseinandersetzungen, das war aber auch gut. Und wir sind Nachbarn und ich habe in einem solchen Zentrum der Anspruch, dass man das eben auch austragen kann und weiterentwickeln. Und das hat eigentlich die meiste Zeit auch entsprechend funktioniert.
Die Schützenmatte wird jetzt definitiv autofrei und im Juni stimmt die Berner Stimmbevölkerung voraussichtlich dem Kredit zu für die Sanierung der großen Halle und der Reitschule auch. es steht eine bewegte Zukunft vor der grossen Halle. Trotzdem gehen Sie jetzt. Warum gehen Sie jetzt?
Eben, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Es war eigentlich geplant, aufzuhören, weil ja, es ist trotz allem auch eine Belastung, also mit Nachtarbeit da zu sein und so weiter, oder? Das ist sicher auch ein Punkt. Und ein anderer Punkt, ich denke eben, dass ich auch das weiterentwickeln kann. Es ist gut, wenn neue Leute kommen, wie dann Schwerpunkte gesetzt werden. Das sollen die Leute, die aktiv sind, entscheiden. Und ich hoffe auch, dass von der Struktur eben auch weiterhin das offen bleibt, oder? Dass es eine offene Struktur ist. Man spricht heute immer gern von dieser Professionalisierung. Professionalisierung kann manchmal auch ein bisschen überstrukturierend sein. Also, und gerade die Reitschule, es ist klar, dass professionelle Arbeit auch geleistet wird, auch wenn sie zum Teil unentgeltlich oder mit wenig Geld gemacht wird, oder? Und man muss schauen, das in dieser Balance zu halten, oder?
Zwei kurze Fragen zum Schluss, Giorgio Andreoli. Wenn Sie zurückblicken auf 18 Jahre in der grossen Halle, was werden Sie überhaupt nicht vermissen?
Gute Frage. Ich denke manchmal die Angriffe, die dann so pauschalisierend, ich würde auch sagen, so auch ein bisschen populistisch geprägt in der letzten Zeit. Wenn man Eintritt verlangt, ist das prinzipiell kommerziell. Da habe ich ein bisschen Mühe, weil dann frage ich mich, muss man dann unbedingt immer wieder mit Alkohol eigentlich die ganze Sache finanzieren? Von mir aus gesehen, so ungerechte, absolute Kritik. Das macht es für mich schwierig. Wenn man nicht sich auseinandersetzen kann, macht es schwierig. Das ist sicher etwas, was ich nicht vermissen werde.
Und was werden Sie am meisten vermissen?
Am meisten werde ich vermissen die Kontakte mit den Menschen, die etwas machen, ein Projekt entwickeln, etwas entsteht, diese viele Kreativität, aber auch, dass man es vielleicht mit einer gesellschaftlichen Kritik eben dann versucht, auf der Handlungsebene versucht, anders zu machen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen scheitert oder man Schwierigkeiten hat, das werde ich sicher vermissen.
Das sagt Giorgio Andreoli. Er gibt Ende Mai nach fast zwei Jahrzehnten die Programmverantwortung ab für die grosse Halle der Reitschule.
Rabe Info.
Gleich geht es hier in der Sendung um Lose, also um Lösli und entsprechend auch um Losglück. Wer ab und an Tombola spielt, weiß, beim Lösli-Ziehen gibt es ganz wenige Gewinner und sehr viele Verlierer. Ja, das weiß auch Mike Ness und seine Social Distortion hier zu hören mit Winners and Losers.
Winners and losers. Turn the pages of my life. We're beggars and choosers. With all the struggles and the strife, I got no reason to turn my head and look the other way. We're good and we're evil. Which one will I? Saints and sinners, life's a gamble, and you might lose. There's cowards and heroes, both have been known now to break the rules. There's lovers and haters, the strong and the weak. We'll all have their day. We're devils and angels. Which one will I be today? Are you happy now with all the choices you made? Are there times in love you know you should have stayed? Will you compromise and raise?
Rabe Info.
Es klingt im ersten Moment gewagt. Bundesrichterinnen und Bundesrichter sollen neu per Los bestimmt werden. Das zumindest will die frisch lancierte Justizinitiative. Bis anhin wählt die Bundesversammlung die Richterinnen proportional zur Parteistärke. Das stört das Initiativkomitee. Wer zu keiner Partei gehöre, habe keine Chance auf das Bundesrichteramt. Außerdem würde die Gewaltenteilung untergraben, weil das Parlament mit der Richterwahl die Justiz kontrolliere. Mit der Justizinitiative soll das nun geändert werden. Wie genau? Darüber hat sich Kevin Wolf informiert.
Die Justizinitiative verlangt, dass Bundesrichterinnen und Bundesrichter neu per Los bestimmt werden. Das erklärte Ziel des Initiativkomitees ist es, die Gewaltenteilung zu verbessern und die Justiz unabhängiger zu machen von der Parteipolitik. Karin Stadelmann ist Dozentin an der Hochschule für Soziale Arbeit in Luzern und Mitglied des Initiativkomitees. Sie erklärt, was es mit dem vorgeschlagenen Losverfahren auf sich hat.
Es geht konkret darum, dass alle Kandidatinnen und Kandidaten, die Bundesrichterin oder Bundesrichter werden möchten, ihre Bewerbung einreichen können bei einer unabhängigen Fachkommission. Diese prüft dann die Bewerbungen und erst dann wird dann ausgelost, wer das Bundesrichteramt bekommt.
Vor der Ziehung werde also eine Kommission darüber entscheiden, ob mögliche Kandidierende für das Richteramt überhaupt fähig seien.
Das ist eine Kommission, die vor allem ihren Fokus auf die Qualität und die Kompetenzen der Kandidatinnen und Kandidaten legt. Und es ist auch wichtig, dass in dieser Kommission selbstverständlich verschiedene Fachkräfte drin sind. Also wir sprechen da von Leuten, die aus der Politik sind, von erfahrenen Personen, von auch Leuten, die Professorate innehaben oder sonstige Fachkompetenzen in dem Bereich, sodass sie auch wirklich gut auswählen können.
Um eine Machtkonzentration zu verhindern, würde die Kommission alle 12 Jahre komplett ausgewechselt. Eine weitere Änderung betrifft die Amtsdauer. Neu würden die Richterinnen und Richter bis zur Pensionierung im Amt bleiben, außer bei Rücktritten oder Amtsenthebungsverfahren. Karin Stadelmann vom Komitee der Justizinitiative erklärt, was die InitiantInnen am momentanen System stört.
Es geht mir persönlich nicht darum, die Arbeit des Bundesgerichtes einer Generalkritik zu unterziehen. Der Fokus ist einfach, wie diese Personen gewählt werden und auch einer Wiederwahl sich stellen müssen. Das Prinzip der Gewaltenteilung unterläuft und dass es eben auch nicht unabhängig ist und nicht alle Kandidatinnen und Kandidaten die gleichen Chancen haben.
Parteilose zum Beispiel hätten heute kaum Chancen, als RichterInnen gewählt zu werden. Denn das Parlament wählt freiwillig proportional zu den Parteienstärken. Dies will die Initiative nun ändern, vor allem um die Gewaltenteilung zu stärken, so Stadelmann.
Das ist in dem Sinn der Fall, in dem dass wir Bundesrichterinnen und Bundesrichter, die ja die dritte Gewalt darstellen, eben neu unabhängig bestimmt werden. Denn das aktuelle System sieht ja vor, dass jemand, der Bundesrichterin oder Bundesrichter werden möchte, einerseits auch einer Partei angehören muss und dass dann diese Kandidatin oder dieser Kandidat vom Parlament gewählt wird.
Und allenfalls vom Parlament auch abgesetzt werde, falls er oder sie Entscheidungen treffe, die dem Parlament nicht gefallen, so Stadelmann. Die Initiative will also einen radikalen Systemwechsel. Trotzdem sitzen im 10-köpfigen Initiativkomitee keine JuristInnen. Für die Dozentin an der Hochschule Luzern-Stadelmann ist das kein Problem.
Wir haben aber selbstverständlich alle im Hintergrund in den Vorbereitungen eng mit Juristen zusammengearbeitet, um die Initiative auch auszuarbeiten. Und wir wissen auch um den Umstand, dass dieses Thema auch bei den Juristinnen und Juristen und bei möglichen Kandidatinnen und Kandidaten auf offene Ohren gestoßen ist.
Auch Mark Steiner findet es interessant, dass das Wahlverfahren diskutiert wird. Er ist Richter am Bundesverwaltungsgericht und Beirat von Transparency International Schweiz. Er betont aber, dass das seine ganz persönliche Meinung sei. Kritik am aktuellen Auswahlverfahren habe es immer wieder gegeben, so Mark Steiner. Ihn persönlich aber stören vor allem die Mandatsabgaben, die die Richterinnen an ihre Parteien leisten müssen.
Wenn ich einem Polen erzähle, dass wir hier die Richterinnen und Richter ihren Parteien Abgaben schulden, dann sagt er mir, das ist ja wie bei uns. Und dass das in der momentanen Situation, man weiß, was für Probleme Polen mit der EU hat, im Justizgewährleistungsbereich nicht gerade ein Kompliment ist, ist klar.
Die angestoßene Diskussion über die Verflechtungen von Justiz und Parteien sei also sicherlich nicht falsch. Auch er selber hatte bereits einen Vorschlag ausgearbeitet.
Was ich mir einmal überlegt habe, aber das ist im politischen Establishment nur bedingt auf Gegenliebe gestoßen, ist die Frage, ob man nicht jeden vierten oder jede fünfte Richterin unabhängig vom Parteibuch wählen könnte, sodass auch diejenigen Kolleginnen und Kollegen eine Chance haben, die nicht Mitglied einer Partei sind.
Es ergäbe also durchaus Sinn, über das Wahlverfahren zu diskutieren. Ob die Justizinitiative aber die richtige Lösung sei, sei nochmal eine andere Frage, so Bundesverwaltungsrichter Mark Steiner.
Das Komitee der Justizinitiative hat 18 Monate Zeit, um 100'000 Unterschriften zu sammeln.
Radar Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Infosendung vom Mittwoch, den 23. Mai. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Videos, Bilder und Links zu aktuellen Themen. Diese Sendung wird heute Abend um 18 Uhr wiederholt. Das nächste aktuelle Info gibt es morgen Donnerstag. Dann mit dem zweiten Teil unserer Feature-Serie über besetzte Häuser und autonome Zentren. Beigetragen zu dieser Sendung haben Kevin Wolf, Salim Staubli und Wilma Rall. Jetzt geht's hier weiter mit dem Kulturmagazin Subkutan. Ladies, neben mir sind bereits in den Startlöchern. Guten Morgen, Monika. Um was geht's bei euch?
Hallo Gisela, bei uns geht's heute um die Pille. Und wir schauen eher ein bisschen zurück, also auf die Entstehung der Pille und warum genau dass man die Pille hat erfunden. Es hat nämlich noch Gründe, wo zum Beispiel wir sind unbekannt waren. Und wir reden auch mit Frauen, die in den 70er und 80er Jahren das erste Mal eben so eine Pille haben können.
Danke vielmals. Am Mikrofon für das Info verabschiedet sich Gisela Feutz. Habt einen schönen Tag. Habt Sorge. Bye-bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.